Wie angekündigt geht es heute weiter in dem Thema Wandel im Geist. Und das ist der dritte Teil. Wandel im Geist ist ein ganz, ganz zentraler Begriff, so wichtig für unser Leben. Es gibt einen Begriff, den man im Allgemeinen ganz vielen Lebensbereichen benutzt. Und das ist, man sagt im Englischen, to be in the zone. Man ist in the zone, man ist in der Zone. Das ist etwas sehr Interessantes, dieser Begriff. Er bedeutet, dass man sich in einem Zustand tiefer Konzentration befindet und alles mühelos umgesetzt wird. Man denkt also nicht bewusst über jeden Schritt nach. Die Leistung ist automatisch und hocheffektiv. Das ist, wenn man in the zone ist. Und das ist ein Begriff, der in ganz vielen Bereichen begegnet, zum Beispiel auch in der Sportswelt, wenn es einfach läuft, oder in der Arbeitswelt. Ich bin ein Mountainbiker. Wenn ich an das Mountainbiken denke, dann bin ich manchmal in the zone. Und Hans, du weißt, was ich meine, und man ist dann im Flow, es läuft einfach, man ist so verbunden mit der Umgebung und mit der Bewegung, das ist mühelos, es ist leicht, es fließt einfach, ohne dass man groß sich anstrengen muss, und das ist stark. Und alle TÜV-Fahrer unter uns, wir haben ja einige TÜV-Fahrer hier, die wissen das, wie das ist, und es gibt Leute, die können das, in the zone, sich reinbewegen, in der Zone sein, und die sind in Flow, ganz schnell. Wenn wir über diesen Begriff nachdenken, Wandel im Geist, das ist auch so etwas, was auf das Geistliche bezogen einfach gilt. Es läuft einfach wie geschmiert, sagt man ja auch. Man ist im Flow. Und dieses im Flow sein mit dem Geist Gottes ist eigentlich das Großartigste, was man als Nachfolger von Jesus erleben kann, muss ich sagen. Also diese Momente sind so, so kostbar. Und lassen uns ganz kurz nochmal reflektieren und nochmal den Anschluss finden an das, was in den letzten Wochen wir uns angesehen haben. Wir haben uns angesehen zuerst, was es bedeutet, im Geist zu wandeln, seine Führung in Anspruch zu nehmen. Und dann haben wir das andere Mal noch angesehen, was es bedeutet, im Geist zu wandeln, nämlich ist sein Reden wahrzunehmen. Heute soll es um diesen letzten Punkt, den letzten Aspekt, was mit dem Wandel im Geist zu tun hat, nämlich seine Weisung annehmen. Und da möchte ich eine Stelle hier vorwegstellen, in Galater 5, Vers 25. Dort sagt Paulus, wenn wir durch den Geist leben, also wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir neues Leben empfangen haben durch den Geist, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Und das ist eine interessante Aussage, weil in der Tat kann man wiedergeboren sein, man kann Christ sein, man kann sein Leben Jesus übergeben haben und dann nicht dementsprechend leben. Und Paulus ermutigt uns hier, gemäß unserer neuen Natur zu leben. Jetzt zurück zu unserem anfänglichen Gedanken, zu dem in the zone zu sein, in der Zone zu sein. Das hört sich so toll an, wissen wir. Und das ist das, was ich mir wünschen würde, 24 Stunden am Tag. Aber wir alle wissen, es gibt ein großes Problem. Es gibt etwas, was uns da irgendwie immer wieder entgegengestellt ist. Und darüber soll es zunächst einmal gehen, das wollen wir uns einfach mal ansehen, weil das hat sehr viel zu tun, dass wir das Wandeln im Geist richtig verstehen. Es gibt ein Problem und das Problem ist, das wird uns beschrieben auch im Galaterbrief, und da möchte ich zu einer Stelle gehen, die wir uns schon angesehen haben zum Teil, und da heißt es in Galater 5, 16 und 17, da sagt Paulus zu den Galatern, ich sage aber, wandelt im Geist. Und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Hier habe ich einige Worte hervorgehoben, um uns das nochmal zu verdeutlichen, was eigentlich das Problem ist. Wir wollen alle in the zone sein, dass es so richtig fließt, aber wenn wir ehrlich sind, dann erleben wir ganz oft, dass es eben nicht so ist, stimmt's? Also ich erlebe das sehr oft und dann fragt man sich ja, woran liegt das? Was ist eigentlich das Problem? Und das Problem ist genau das, was Paulus hier anspricht. Es ist das Fleisch. Und wichtig ist zu verstehen als Christen, wir tun das viel zu wenig, dass wir uns bewusst machen, was eigentlich sich hinter diesem Begriff Fleisch verbirgt. Also Fleisch meint nicht jetzt Steak oder Filet oder Ragout oder irgendetwas. Das ist super gut, das brauchen wir alle, das lieben wir, die meisten von uns. Oder es ist auch nicht Servelatwurst, sondern wenn die Bibel über Fleisch spricht, dann meint sie etwas ganz Bestimmtes. Das Fleisch ist die Summe dessen, was uns als natürliche Menschen ausmacht. Also alles, was vergänglich ist, was ein Verfallsdatum hat. Wusstest du, dass du ein Verfallsdatum hast? Ja, es gibt ein Verfallsdatum. Und all das, was diesem Verfall unterliegt, das nennt die Bibel das Fleisch. Und man könnte auch sagen, dass das Fleisch der Schulterschluss ist von Seele und Leib, um unabhängig von Gott zu leben. Das ist das Fleisch. Es ist die Dimension des Selbst, wo es nur um dich, mir, meiner, mich geht. Und interessant ist, andere Bibelübersetzungen, die sagen, also Fleisch hört sich so ein bisschen altmodisch an, aber andere Bibelübersetzungen, modernere, die nennen das dann, übersetzen das die eigensüchtige menschliche Natur, zum Beispiel die Hoffnung für alle. Also ich bleibe beim Fleisch, es ist dann schneller, es ist kompakter, ein Wort. Aber es ist wichtig, dass wir das verstehen, was hinter diesem Begriff eigentlich sich verbirgt. Und das Neue Testament sagt uns, ganz deutlich macht es uns, das bringt es auf den Punkt, angefangen von Jesus, der hat das ganz besonders betont, bis zu den Aposteln, zu den Briefen, dass das Fleisch völlig unbrauchbar ist, wenn es darum geht, Gottes Anspruch gerecht zu werden. Völlig unbrauchbar. Jesus sagte das. Er sagte, das Fleisch nützt überhaupt nichts. Das sagte er zu den Juden, die sagten, sie haben was vorzuweisen, weil sie jetzt die besseren, ethisch besseren situierten Menschen sind. Jesus sagte, nein, das Fleisch nützt überhaupt nichts, wenn es darum geht, Gottes Absichten natürlich auszuführen. Und dazu gehört auch das Gute des Fleisches. Manchmal denken wir ja, dass Fleisch ist nur was Böses, was Schlechtes. Nein, alles. Das Fleisch gehört, nützt nichts. Selbst das gute Fleisch, das, was man Gutes machen kann, in Gottes Augen ist absolut nutzlos. Und Paulus erkannte das. Römer 7 wissen wir die Stelle. Er verstand, er wusste durch diesen täglichen Lebenskampf, er erkannte, dass in seinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Und deswegen, das führte ihn dazu, dass er dann Römer 8 schrieb und sagte, jetzt lebe ich nicht mehr nach dem Fleisch, sondern ich lebe nach dem Geist. Jesus, jetzt sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat und alles, was wir in diesem Kapitel liegen, lieben. Im Fleisch zu wandeln bedeutet, sich dem natürlichen Menschen unterzuordnen. Ja, und es ist möglich, tatsächlich möglich, Christ zu sein, also von neuem geboren zu sein und sich dennoch dem Fleisch unterzuordnen. Das ist das, was Paulus hier im Galaterbrief uns ermutigt zu tun. Wandelt im Geist, damit ihr nicht dem Fleisch untergeordnet seid. Und es ist so, dass Gott es so hätte machen können, von Anfang an. Also er hätte es so machen können, dass wo wir uns bekehrten, wo wir von Neuem geboren wurden, dass wir in einem Nu immer so richtig im Flow sind. Das hätte er machen können, aber er hat es nicht gemacht. Warum? Weil er es möchte, dass wir uns immer wieder neu für ihn entscheiden und es lernen zu überwinden. So, und das hört sich jetzt alles so theoretisch an. Ich möchte, dass diesen Konflikt, in dem wir stehen, als Mensch, möchte ich ganz kurz einfach nochmal so ein bisschen darstellen. Und ich würde gerne einfach mal Teres bitten zu kommen, Teres Kern. Und dann würde ich gerne mal den Lukas bitten zu kommen. Und Thomas ist ein Freiwilliger, der kann auch mal kommen. Ah, oh, ja genau, richtig. So, und ja, was wir jetzt darstellen wollen ist, wir wissen, das Neue Testament, stell dich doch mal hier zwischen Thomas und Lukas. Ja, nicht so eng, so ist gut, so, ja genau. So, ihr wisst, die Neue Testament redet davon, dass wir Menschen quasi aus drei Bereichen bestehen. Aus Leib, Seele und Geist, ja? Man spricht von der Trinität des Menschen, der Dreieinigkeit des Menschen. Warum? Weil es sind drei Bereiche, die unterschiedlich sind, aber unzertrennbar sind. Man kann sie nicht trennen, das, was wir, wer wir sind. Und die Seele hier in der Mitte, sie wissen wir, sie besteht aus Wille, Verstand, Gefühl. Das sind die Elemente, die die Seele ausmachen. Den Leib hier brauchen wir nicht zu erklären, das wissen wir, das ist unser Fleisch und Blut, unser Kreis, unser Organismus und der Geist des Menschen, der jetzt, nehmen wir einfach mal an, hier wiedergeboren, erweckt ist zu neuem Leben, ist da, wo der Geist Gottes lebt in dem Geist des Menschen, das ist das Geistliche, der in der Lage ist, in Verbindung zu stehen mit dem Göttlichen. Jetzt ist Folgendes. Wir haben über diesen Konflikt gehört, den Paulus hier spricht, über das Problem, dass es möglich, dass es so ist, dass es das Fleisch gibt, was gegen den Geist aufbegehrt. Das sind ganz starke Worte hier. Das sind richtige, kraftvolle Worte. Es hört sich an wie Krieg. Es hört sich an wie ein Konflikt. Es hört sich an, ja, entgegengesetzt. Also etwas, was so richtig im Widerspruch miteinander steht. Und das wissen wir alle, da brauche ich euch nicht zu erklären, ja, wie das ist. So, aber wie verstehen wir das jetzt mit dem Fleisch? Wann wandeln wir im Geist und wann wandeln wir im Fleisch als Christen? Und das wollen wir hier ganz kurz darstellen. Ja, Leib, Seele, Geist, Wille, Verstand, Gefühl. Und ihr seid verbunden, ihr gebt euch mal die Hände so oder tragt euch ein, genau. Eine Person, ganz klar. Und jetzt stellt euch Folgendes vor. Der Leib hier, der Leib, der nimmt irgendetwas wahr durch seine Augen, durch die visuelle Wahrnehmung. Er sieht irgendetwas, vielleicht so richtiges ungesundes Essen, McDonald's, ja, da drüben. Ja, der Leib sieht das und signalisiert das an die Seele und sagt, Mann, das ist doch was Gutes. Ja, und der Geist sagt, hey, tu das lieber nicht, das ist ungesund. Junkfood. Aber da ist dieser Zug, ja. Und die Seele muss sich jetzt entscheiden, was sie tut. Deswegen Wille, Verstand, Gefühl. Sie muss jetzt überlegen, was tue ich. Und jetzt ist es so, dass McDonald's so einen Zug hat, dass es du nicht widerstehen kannst. Und deswegen lässt du dich von dem Leib, ja, genau, ja, ja, mitziehen. Ja, ja. Und der Geist, okay, aber er muss, er ist mächtig und kraftvoll hier, ja, der Geist, aber er fühlt sich dem, ja. Das ist Wandeln im Fleisch, okay? Und dann ist es so, dass vielleicht in einem Gottesdienst, Gegenwart Gottes, der Himmel ist ganz nah und der Geist reagiert und du spürst das in deiner Seele, ja? Da ist irgendetwas, was in deinem Geist abgeht und du merkst, wie der Geist führt, dich in eine Richtung zieht, näher zu Gott. Und was passiert dann? Ja, das ist im Geistwandel, ja? Ja, die Seele entscheidet sich, näher zu Gott. Geh ruhig dahin. Und der Kerl hier, der, oh, er muss einfach mit. Er muss sich fügen, ja? Dieser Innere, der hat nichts zu melden, okay? Ja, genau, richtig, so ist das. Und so, bleib doch mal verbunden, ne? So. Und so ist es ein Hin und Her. Da kommt wieder irgendetwas, da ist es vielleicht so, der Körper irgendwie hat schlecht geschlafen, hat keine Ruhe gehabt, der Körper, er ist wieder richtig down, ja, ausgebrannt. Und die Seele muss sich jetzt wieder entscheiden, was mache ich jetzt? Folge ich dem Körper? Ja, genau. Oder folge ich dem hier, ja, dem Geist? Ja? Und ihr seht, wie dieser Kampf stattfindet. Und dieser Kampf ist das, was wir hier im Galaterbrief lesen und den jeder kennt. Jeder, der Jesus nachfolgt, der von neuem geboren ist, kennt diesen Kampf. Aber wir sehen auch, wie entscheidend sie hier ist. Ja? Wille, Verstand, Gefühl. Die Seele ist quasi so die Instanz, die Tür, die sich entweder dem Einfluss des Natürlichen öffnet oder diesem Einfluss des Geistes. Und je nachdem, wie sie sich entscheidet, wird es entscheiden sich, was die Auswirkungen sind. Ja, das ist so der Kampf. Vielen Dank, dass ihr, ja, dass die beiden hier, die beiden, wissen wir, haben wir verstanden, die beiden, das ist das Fleisch. Und das ist Wandel im Geist. Genau, richtig. Dankeschön. Vielen Dank dafür. Hey. Gut, was können wir nun tun, wie wir es schaffen können, dass wir im Geist wandeln und nicht im Fleisch. Ja? Also, dass wir so dem Fleisch immer unterlegen sind. Und zunächst möchte ich ganz kurz erwähnen, wie man es nicht machen sollte. Ja, das ist, es gibt eine Menge Dinge, die man falsch machen kann. Zum Beispiel, wie man es nicht machen sollte, ist, sich gute Vorsätze machen. Ja? Und wer hat das schon gemacht am Anfang des Jahres, am 1., also ganz so 12 Uhr Mitternacht, ja, Silvester, am 1.1. Ich nehme mir vor, weniger zu essen. Ich nehme mir vor, mehr Bibel zu lesen. Ich nehme mir dieses und jenes vor. Alles gute Dinge, aber diese Vorsätze sind meistens zum Scheitern verurteilt, weil das nicht ausreicht. Gute Vorsätze reichen nicht aus, das wissen wir. wie man es auch nicht machen sollte, ist, sich durch Selbstkasteiung oder durch religiöse Verpflichtungen hingeben. Es ist sehr einfach. Manche Menschen denken, dass sie zum Beispiel frei werden von ihren Sorgen, von ihren Nöten, von ihren Süchten, wenn sie zum Beispiel in ein Kloster gehen. Und die Kirchengeschichte ist gefüllt mit solchen Zeugnissen, ganz bekannt Martin Luther. Martin Luther, der ja ein Mönch war, der in der katholischen Kirche ein Mönch, er versuchte durch Selbstkasteiung seines Lebens, versuchte er frei zu werden und Durchbrüche zu bekommen. Ganz bekannt, wie er auf der Treppe in Rom, in Petersdom, dort die Treppen hochkniete, um sich zu kasteien, um Gott zu zeigen, dass er es ernst nahm. Und er scheiterte völlig. Es klappt einfach nicht. Wisst ihr, je mehr wir versuchen, das Fleisch zu bekämpfen, desto aktiver wird es. Das ist so. Je mehr wir versuchen, das Fleisch zu bekämpfen, mit guten Vorsätzen, mit religiösen Hingaben und Kasteiungen, da merken wir, da geht es also richtig erst zur Sache. Wer weiß, wovon ich rede? Also ich weiß, ich habe das erlebt. Ja, je mehr man versucht, sich da irgendwie hinzugeben, desto schlimmer wird es. Wie es auch nicht funktioniert, ein anderer Weg, wie man es nicht machen sollte, ist, sich zu therapieren. Und jetzt wichtig, dass wir das hören. Es gibt Menschen, die aufgrund eines genetischen Effektes oder vielleicht eines hormonellen Problems auf medikamentöse Hilfe angewiesen sind. Das ist ja ganz klar. Und die auch angewiesen sind auf Therapien. Über diese Leute reden wir nicht. Ja, das ist nur ganz, das möchte ich klarstellen. Da gibt es ja einen Platz für. Ich rede jetzt über die Normalen, die Normalos, wie du und ich. Ja? Wir alle, denke ich mal, sind mehr oder weniger normal. Ja? Guck mal vielleicht deinen Nachbarn an und sage, du bist normal, okay? Du bist auch ganz okay. Was meine ich jetzt damit? Ich meine damit, versuche niemals dein Fleisch, also dieses Zusammenspiel, dieses Team von Seele und Leib, die sich aufmachen gegen, die rebellieren und aufstehen und kämpfen gegen den Geist, versuche es niemals zu therapieren und zu verbessern. Es funktioniert einfach nicht. Es nützt nichts. Fleisch bleibt Fleisch, sagte Jesus. Was aus dem Fleisch geboren ist, Johannes 3, Vers 3, 6, was aus dem Fleisch geboren ist, Fleisch. Fleisch bleibt Fleisch. Das, was das Fleisch ausmacht, wirst du nicht verbessern oder therapieren können. Und da ist es ganz egal, ob es schwach oder stark ist, dumm oder intelligent, männlich oder weiblich, deutsch, polnisch, italienisch oder schweizerisch. Spielt gar keine Rolle. Ja? Auch das Schweizer Fleisch bleibt Fleisch. Ganz wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Es braucht einen anderen Weg. Und da gibt es einen Weg, den uns das Neue Testament klar aufzeigt. Und diesen werden wir uns jetzt im weiteren Verlauf noch ein bisschen ansehen, eigentlich, was der neutestamentliche Weg ist, was der neutestamentliche Ansatz ist. Und da gehen wir ganz kurz durch. Das Erste, was ich hier nennen möchte, ist, vertraue dich dem Geist Gottes an. Diese Stelle, die haben wir uns angesehen, schon mehrmals jetzt. Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. In diesem Vers steckt eine Verheißung. Paulus sagt, wenn ihr wir erschaffen, im Geist zu wandeln, dann werden wir nicht im Fleisch wandeln. Dann werden wir nicht auf das Fleisch hereinfallen. Da ist eine Aufforderung und eine Verheißung. Und es sagt hier, der Vers sagt ganz einfach, es ist möglich. Es gibt einen höheren Weg. Und der Weg ist, indem man immer besser lernt, sich dem Geist Gottes anzuvertrauen, ihn als die Lebensquelle zu setzen, wird man immer weniger auf die Tricks des Fleisches reinfallen. Wisst ihr, das Fleisch, das trickst uns aus, regelmäßig. Ja. Jeden Tag werden wir irgendwie in die Irre geführt. Da gibt es einen anderen Kniff, den sich das Fleisch ausdenkt, um uns zu McDonald's zu führen. Ja? Und weg von den Dingen führen, die eigentlich Gott für uns hat. Zweitens, jetzt kommt etwas sehr Wichtiges. Verleugne das Fleisch. Und ich möchte hier eine Stelle erwähnen, die da sehr zentral ist, in Titus 2, Vers 12. Da heißt es, sagt Paulus, denn die Gnade Gottes ist erschienen. Also Die Gnade Gottes in Jesus Christus, unsere Erlösung ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden, was? Verleugnen. Das ist ein Wort, womit viele Christen kämpfen, mit diesem Begriff. Aber den müssen wir uns anschauen, weil hier liegt ein großes Geheimnis verborgen, um wirklich im Geist wandeln zu können. Interessant ist, dass Jesus auch darüber sprach. Jesus, unser Herr Jesus, der die liebe Person ist, der die freiste, herrlichste, liebenswerteste Person ist, die man sich vorstellen kann. Er hatte die Angewohnheit, regelmäßig seine Zuhörer zu schockieren. Ja, er sagte unglaubliche Dinge. In dem Zusammenhang, wenn ich daran nur denke, an eine Aussage, die er macht in den Evangelien, er sagte, wer sich nicht selbst hasst, kann nicht mein Jünger sein. Und natürlich wissen wir, es geht nicht darum, sich selbst zu verachten, sondern es geht darum, das Eigenleben, die Selbstliebe, die negative Selbstliebe abzulegen. Das ist das, was Jesus ansprach. Also der Begriff Selbstverleugnung ist ein geladener Begriff und ist ein Begriff im Glaubensleben, der am meisten falsch verstanden wird. Und das hat viel damit zu tun, dass wir uns nicht bewusst sind, was es eigentlich zu verleugnen gibt. Also wenn es um Selbstverleugnen geht, dann bedeutet es nicht, seine eigene Identität oder Persönlichkeit abzulehnen, sondern was, das haben wir uns gerade angesehen, was sollen wir bekämpfen? Was ist es? Das Fleisch. Das Fleisch, die Eigendrehung, das Fleisch. Also diese Partnerschaft, wenn die Seele sich entscheidet, sich den körperlichen Anreizen oder der Bestimmung des oder das, was das der Leib diktiert, sich dem unterzuordnen, das ist das Fleisch. Es bedeutet auch nicht, sich ständig in Frage zu stellen und sich nicht gut genug oder schuldig zu fühlen. Das hat nichts mit Selbstverleugnung zu tun. Es bedeutet auch nicht, Leib und Seele zu vernachlässigen. Ja, das heißt, schlechte Ernährung, keine Erholung, keine Bewegung. Das hat nichts mit Selbstverleugnung zu tun. Ich sage das deswegen, weil viele Leute denken das. Selbstverleugnung bedeutet, Schlechtes sich zu wünschen, schlecht zu sich selbst zu sein. Das hat nichts mit biblischer Selbstverleugnung zu tun. Selbstverleugnung, so wie Jesus es meinte und wie das Neue Testament es meint, bedeutet, einen Herrschaftswechsel zu vollziehen und darauf zu achten, dass der Richtige unser Leben kontrolliert. Und zwar der Geist Gottes. Ja? Versteht ihr? Das ist ganz wichtig. Sich selbst zu verleugnen bedeutet, sich aufzulehnen gegen die Diktatur des Selbst. Wusstest du, dass es da einen Diktator gibt in dir? Ein Diktator, jemand, der dir ständig das Leben mies macht und dich unterdrückt und dir nur das Schlechte wünscht. Und das ist dieses Team, Seele und Körper. Wenn die zusammenkommen, dann kannst du dich auf was gefasst machen. Deswegen sollen wir als Christen darauf achten, uns immer wieder entscheiden, durch die Seele, Wille, Verstand, Gefühl, auch intellektuell uns bewusst machen, wir sollen dem Geist Gottes untergeordnet sein. Und das Gute, was dieser Vers sagt, hier in Titus 2, Vers 12, die Gnade Gottes gelehrt uns zu verleugnen. Es geht um die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes ist nicht nur, dass sie sagt, oh, ist alles gut mit dir und ja, ist dir alles vergeben. Das ist Teil der Gnade, aber die Gnade macht viel mehr. Die Gnade sagt es hier, unterweist uns. Oder andere Übersetzungen sagen, sie nimmt uns sogar in Zucht. Sie nimmt uns in Erziehungshaft. Die Gnade, stell dir vor, die Gnade, diese herrliche Gnade Gottes, die so großartig, so befreiend ist, sie sagt uns, wie wir so richtig leben sollen. Ist das nicht stark? Also wenn es jemand gibt, der mir sagen soll, wie ich zu leben habe, dann die Gnade Gottes, die in Jesus Christus erschienen ist. Stimmt's? Ja, das ist das Beste, was mir passieren kann. Und hier lesen wir, dass es möglich ist, verleugnen bedeutet ja Nein zu sagen. Nein zu sagen zum Fleisch und zur Anfechtung, die dadurch entsteht. Es bedeutet, zum Fleisch zu sagen, ich habe nichts mit dir zu tun. Du hast mir gar nichts vorzuschreiben. Ich sage Nein zu dir. Du willst mich zu McDonald's schleifen? Du kannst es mir gerne haben. Ich sage einfach Nein. Und es bedeutet zu sagen zum Fleisch, Fleisch, ich habe nichts mit dir zu tun und unterstehe somit auch nicht mehr deiner Kontrolle. Ich gehöre jemand anderem. Ich bin dem Geist untergeordnet, nämlich ich wandle im Geist. Darum geht es ja bei uns. Und Gnade, und das ist so stark, Gnade, sagt uns dieser Vers, lehrt und befähigt uns, Grenzen zu setzen. Wisst ihr, das ist eines der wichtigsten Sachen, die wir als Menschen lernen müssen. Unser Leben lang ist es, Grenzen zu setzen. Grenzen zu setzen. Nein zu sagen bedeutet, Grenzen zu setzen. Nein zu sagen bedeutet, Grenzen zu setzen für Menschen, die vielleicht versuchen, ihren Willen uns aufzudrücken oder Umständen uns etwas aufdrücken wollen. Und besonders auch dem inneren, ich sage das ja manchmal, dieses Wort, ja, ihr wisst, was ich meine, den inneren Schweinehund. Ich finde es ein so passendes Wort, weil das ist das, was dieses Zusammenspiel von Seele und Leib, wenn die zusammen nach McDonald's streben, ja, was erweckt wird in uns. Und das ist dieser innere Schweinehund. Und den in die Grenzen zu weisen, das ist, darum geht es. Also, lerne es, Grenzen zu setzen, Verantwortung zu übernehmen und selbstbestimmt zu leben. Ich glaube, eines der wichtigsten Sachen ist, die wir lernen können als Christen, ist, selbstbestimmt zu leben. Selbstbestimmt zu leben bedeutet, alles zu wollen, was der Geist Gottes will. Und nicht das zu wollen, was das Fleisch will. Selbstbestimmung bedeutet nicht, machen zu können oder einfach nur niemand über sich zu haben, sondern selbstbestimmt zu sein, bedeutet unter der Leitung des Geistes partnerschaftlich mit Gott durch das Leben zu gehen. Welch ein herrliches Leben ist das? Das ist das, wozu Gott uns berufen hat. Wir sind keine Roboter, wir sind keine nur Funktions- oder Befehlsempfänger als Christen, sondern Gott möchte uns in diese Partnerschaft mit seinem Geist führen. Was für eine starke Berufung haben wir. Also, und das Dritte, was ich hier sagen möchte heute Morgen, was eben der biblische Weg, der neutestamentliche Weg ist, wie wir es schaffen, im Geist zu wandeln, und damit kommen wir zum Ende auch schon heute Morgen, versorge deinen inneren Menschen. Das heißt, du hast alles mit V angefangen heute Morgen. Also vertraue, verleugne, versorge. Ja, wenn du es ganz einfach haben willst, wenn du nichts zum Schreiben heute hast oder wie auch immer, wenn du das behalten möchtest. Vertraue, verleugne, versorge. Ja, versorge deinen inneren Menschen. Und da möchte ich eine Stelle hier erwähnen. Galater 6, Vers 7 und 8. Auch in diesem Abschnitt, wo Paulus sehr viel über den Geist oder Wandel im Geist und Wandel im Fleisch spricht. Er erwähnt hier im Kontext mit Geben, mit materiellen Geben, aber auch, das gilt natürlich auch im Prinzip auf für alle anderen Lebensbereiche. Da sagt er zu den Galatern in Vers 7 und 8, was ein Mensch sät, das wird er auch ernten, denn wer auf sein Fleisch oder in sein Fleisch hinein sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist, in seinen Geist hinein sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Und hier, das ist ein ganz tolles Bild eigentlich, wenn man sich bewusst machen möchte, worum es hier eigentlich geht. Geist und Fleisch sind zwei verschiedene Bereiche auf dem Acker unseres Lebens. Wir alle, unser Leben ist wie ein Ackerfeld, quasi. Das ist das, was Paulus sagt. Es ist wie ein großes Feld. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder, also da gibt es die Möglichkeit, dein Saatgut hineinzusehen in das Fleisch, oder du kannst in die geistliche Seite hineinsehen. Und beides bringt eine bestimmte Ernte mit sich, ganz klar. Man kann nicht also in das Fleisch reinsehen und denken, dass was Geistliches rauskommt. Saat und Ernte, das ist ein universelles Prinzip. Was wir also wo hineinsehen, entscheidet, was wir ernten werden. Und hier nur als ganz kurz einige Ideen. Es gibt so viel dazu sagen. Etwas, was die Saat ausmacht, die wir in das Fleisch hineinsehen. Oder was es bedeutet, in das Fleisch hineinzusehen. Ich würde mal zum Beispiel sagen, das ist sehr relevant heutzutage, übermäßiger Medienkonsum oder so übermäßiger, unreflektierter, möchte ich einmal sagen, Medienkonsum. Wenn du von morgens bis abends da vor der Flimmerkiste sitzt, also vom Fernseher oder vor im Internet rumsurfst, ja, ich muss sagen, ich bekenne mich schuldig, ja, in vielerlei Hinsicht. Ja, also sag mir 40 Tage Fasten, nichts essen, bin ich dabei. Ja. Aber 40 Tage Internet Entzug, das ist das Schlimmste, was es gibt. Ja, okay, das, genau, das ist so ungefähr. Also, übermäßiger, unreflektierter Medienkonsum. Wenn wir dort keine Grenzen setzen, ist es wie ein Hineinsehen in das Fleisch. Und wir dürfen uns nicht wundern, dass wir dann, wenn es darauf ankommt, zu beten oder irgendwas, oder geistig aktiv zu werden, oder wenn die Anfechtung kommt, dass wir dann schwach sind, weil der innere Mensch einfach geschwächt ist. Der wird dadurch nicht gestärkt. Übertriebene Freizeitgestaltung. Und ich habe nichts gegen Freizeit. Also ich liebe das. Freizeitgestaltung ist total gut. Aber es gibt einen Weg. Wir sagen, es geht ja um Grenzen setzen. Es ist die Möglichkeit, dass du so viel mit deinen Hobbys beschäftigt bist, so viel Freizeitgestaltung im Sinn hast, das ist nachher wie eine Saat ist in der Fleisch. Das Einzige, was du tust, ist nicht, du sähst nicht in Erholung deines Leibes, sondern du sähst in das Fleisch. Und dann darfst du dich nicht wundern, dass du mürrisch, negativ, ausgepowert und was noch alles dazu kommt, ist. Also, Überbetonung des leiblichen Wohlergehens. Ja, es gibt Menschen, da dreht sich nur alles ums Essen. Okay? Essen ist wunderbar, das ist eine Gabe von Gott. Aber wenn es übermäßig ist, wenn es nur noch ums Essen geht, das ist sehnendes Fleisch. Manche Menschen denken nur an Gesundheit. Gesundheit, Gesundheit. Die könnten jeden Tag zum Arzt gehen, wenn die Krankenkasse nicht so, wenn das nicht so teuer wäre, würden sie wahrscheinlich jeden Tag zum Arzt gehen. Wenn die Franchise aufgebraucht ist, dann geht es besonders leicht, damit von der Hand zum Arzt zu gehen. Ja? Das kann eine Saat sein in das Fleisch. Du wirst wahrscheinlich nie erleben, wie göttliche Heilung durchbricht in deinem Leben. Wie Wunder, wie Gott Wunder tut in deinem Leib, weil du da so übermäßig reinsitzt. Und das andere Feld, das Feld des Geistes, wo wir hineinsehen können, das bedeutet Wort Gottes. Jedes Wort, was von Gott kommt, ist wie eine Saat, die wir in unser Leben hineinsehen und unseren inneren Menschen stärken. Gebet. Ja, Gebet ist nicht eine Pflichtübung, sondern Gebet ist wie Atmen. Es hält uns am Leben. Ohne Gebet ersticken wir geistlich. Das ist so, wir sehen aus. Gebete sind Samenkönner. Wir sehen sie in das Feld unseres Lebens. Anbetung natürlich. Gemeinschaft mit anderen zu haben. Das ist so wichtig. Es ist unmöglich eigentlich als Christ ein Einzelgänger zu sein. Es ist unmöglich, es ist nicht vorgesehen. Es ist ein Systemfehler, wenn wir denken, Christentum wäre Privatsache. Es geht nicht. Wir müssen Teil von etwas Größerem sein. So hat Gott sich das gedacht. Die Familie Gottes, Teil von der Familie Gottes zu sein. Warum? Weil die Zeit, die wir verbringen mit Menschen, die auch mit dem Herrn unterwegs sind, die Jesus lieben, die begeistert sind, die glaubensvoll sind, das ist wie ein Sehen in unseren Geist und das stärkt unseren inneren Menschen. Also, wir haben die Wahl. So wie die Seele ja, hier in der Mitte zwischen dem Leib und dem Geist steht und sich ständig auch entscheiden muss, wem folge ich, wem gebe ich mich hin, so haben wir die Wahl, Tag für Tag das Richtige zu tun. Und Gott möchte uns ermutigen, heute in das richtige Feld zu sehen. Je mehr uns das gelingt, werden wir erleben, desto mehr werden wir in the zone leben. Desto mehr werden wir im Flow mit Gott sein. Das wird das sein, was uns total begeistern sein lässt. Das ist das, wenn du Menschen hast, erkennst, die brennen sind im Geist, die mit Gott leben, die ausverkauft sind für die Dinge Gottes. Wo du merkst, wenn du mit denen zusammen bist, das ist so ermutigend, so erhebend, so erfrischend, das sind Menschen, die sind in the flow. Das heißt nicht, dass das Leben immer einfach ist, wahrscheinlich eben Gegenteil, weil wenn man im Flow ist, dann wird es mal ruppig, dann wird es schwierig, aber man ist in the zone. Man nimmt die Herausforderungen anders an. Und das wünsche ich uns hier, wer hier der CGM denkt an die Rakete, denkt an die Phase, in der wir leben wollen. Wir wollen in dieser Kickzone sein. Das ist nämlich genau das. Es ist so dieses, wo man nicht mehr so mit brachialer Triebkraft was durchpushen muss, sondern wo wir in Leichtigkeit, im Geist Dinge bewegen können. Dafür wollen wir glauben in dieser Zeit und das soll auch in dieser kommenden Woche Realität sein in unserem Leben. Bist du dabei? Ja, ich möchte eigentlich nichts anderes. Das ist herausfordernd, aber es ist das Beste, was es gibt. Vater, ich danke dir, dass du uns immer wieder in diesen erwecklichen Lebensstil führst, wo wir wandeln im Geist. Ich danke dir, Herr, für heute Morgen, für alles, was wir erleben können und aufnehmen können. Und ich bitte dich, dass du uns lehrst, in das richtige Feld unseres Lebens zu sehen. Danke, Herr. Danke, dass du uns deinen Geist gegeben hast und wir wollen im Geist wandeln lernen. Danke, Herr, für deine Befähigung. In Jesu Namen. Amen. Amen.
To your arms, I will be safe.